Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Paarbeziehung meistern mit System. Ein Podcast mit wegweisenden und kraftvollen Inspirationen für die Gestaltung einer glücklichen Paarbeziehung. Ich heiße Manuela Unger, bin Autorin des Paarratgebers Mehr Vertrauen, mehr Intimität, mehr Liebe, systemische Ansätze, außergewöhnliche Techniken und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die jede Paarbeziehung nachhaltig stärken. Und ich freue mich darauf, dir essentielle und ungewöhnliche Inputs für High Quality in deiner Paarbeziehung zu geben. Werde zur Meisterin, zum Meister deiner Paarbeziehung und lerne hier das entsprechende Know-how kennen, das den Unterschied machen könnte. Also, let's go! Heute mit dem Thema Praxiswissen 3 – Schamanische Methoden für die Paarbeziehung. Meine letzten beiden Podcast-Folgen haben dich in systemisches und tantrisches Praxiswissen mit effektiven Methoden für die Paarbeziehung eingeführt. Heute werde ich dir kraftvolle schamanische Tools vermitteln, die du und ihr für die Entwicklung der Paarbeziehung sinnvoll einsetzen könntet. Und daher gleich zu Beginn wieder eine Frage an dich. Was genau weißt du über Schamanismus? Und was, glaubst du, hat Schamanismus in der Paarbeziehung zu suchen? Macht das Sinn? Kennst du vielleicht wirkungsvolle schamanische Methoden? In den folgenden Ausführungen möchte ich näher darauf eingehen. Die schamanische Dimension wird durch ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe sehr gut erfasst. Ich zitiere: In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen stehe. Dieses Zitat ist wirklich tiefgründig. Denn das Besondere der schamanisch orientierten Methoden ist, sie sind eingebunden in einen größeren Kontext. Und sie sind seit Tausenden von Jahren erfolgreich erprobt. Sie wirken sowohl informierend als auch transformierend und ganzheitlich. Um das zu verstehen, ist daher ein kleiner Exkurs in die Bedeutung dieser uralten spirituellen Weltsicht sinnvoll. Also zur Frage Schamanismus, was ist das? Schamanismus gilt als das älteste Heilsystem unserer Erde. Seit Zehntausenden von Jahren gibt es diesen spirituellen Weg und das auf allen Kontinenten der Welt. Der Schamanismus wurde und wird von First Nation People praktiziert. Die Menschen beobachteten die Natur und zogen daraus ihre Schlüsse. Schamanismus ist deswegen Erfahrungswissen und kein Glaubenssystem. Und Schamanismus hat auch in der heutigen Zeit immer noch Bedeutung, weil er sich nicht nur für einzelne Menschen, sondern für ganze Gemeinschaften über die Zeiten hinweg als nützlich erwiesen hat. Die schamanische Weltsicht ist eine animistische Weltsicht. Alles Existierende gilt als beseelt. Steine und Mineralien, Pflanzen und Bäume, Tiere, Elemente, die Erde, das Universum und natürlich der Mensch. Weil also alles eine Schöpferkraft in sich trägt, sind die Schöpfungselemente dadurch miteinander verbunden. In den verschiedensten Daseinsformen ist Leben vorhanden. Deshalb gebührt ihnen Respekt und Achtsamkeit. Ein weiterer Aspekt ist die zyklische Sicht. Natürliche Prozesse verlaufen zyklisch. Die Jahreszeiten, Tag und Nacht, der Mondzyklus. Auch das menschliche Dasein wird in einen größeren Kreislauf eingebettet gesehen. Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter, Tod und Wiedergeburt. Das Zyklische geht über das Ursache-Wirkungsdenken hinaus. es sieht die Welt in einer spiralförmigen Entwicklung. Und es gibt auch Hoffnung. Nach jedem strengen Winter kommt immer wieder der Frühling. In seinem Buch Schamanismus schreibt der promovierte Psychologe und Psychotherapeut Dr. Carlo Zumstein, ich zitiere, die Schamanen haben nie aufgehört, in Einheit mit der Natur zu leben. Schamanen kennen die Gesetze der Wildnis, die Heilkräfte der Pflanzen, die Kraft der Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und jene der Himmelsrichtungen. Sie kennen die verborgenen Kräfte hinter den sichtbaren Formen des Lebens und sie können sich verbinden und verbünden mit jener universellen Kraft, die alles hervorbringt, was ist und alles mit Leben beseelt. Die schamanischen Weisheitsmethoden setzen hier an. Wer die Verbundenheit aller Wesen untereinander anerkennt, wird die Wirkung der im Folgenden dargestellten schamanisch basierten Methoden leichter erfassen. Moderne Erkenntnisse der Quantenphysik und neuere Forschungen beispielsweise aus der Epigenetik oder der Herz-Gehirn-Kohärenz untermauern schamanisches Erfahrungswissen. Wissenschaftliche Untersuchungen stellen Bezüge her, welche die Wirkungen spirituellen Weisheitswissens erklären. Die uralte schamanische und matriarchale Maxime Verbundenheit anstatt Trennung rückt dabei verstärkt in den Fokus und verleiht der Haltung Kooperation anstatt Konkurrenz Sinn. Neben der Alltagswelt gibt es im schamanischen Weltbild eine nicht alltägliche Wirklichkeit, welche über einen veränderten Bewusstseinszustand wahrgenommen werden kann. Die Anderswelt ist vorstellbar wie eine weitere Wahrnehmungsebene in Form einer geistigen Welt. Zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Schamanen bzw. einer Schamanin gehört, über verschiedene Trance-Techniken mittels Trommeln, Rasseln, Tanz oder auch der Einnahme von pflanzlichen Drogen den Bewusstseinszustand zu wechseln und die Ebenen der nicht alltäglichen Wirklichkeit zu bereisen. In der Anderswelt gibt es Geistwesen. Durch die Trance-Reisen nimmt der Schamane, die Schamanin, Kontakt zu diesen Spirits auf und erhält für die Gemeinschaft oder einzelne Personen Unterstützung in Form von Hinweisen, Erkenntnissen und auch Heilenergien. Schamanisch Tätige heilen dabei nie aus eigener Kraft. Vielmehr öffnen sie sich für die Dimensionen der anderen Welt und nutzen die Energie ihrer Spirits und GeisthelferInnen. Sie agieren dabei wie ein leeres Gefäß, durch das die Heilkraft oder die neue Information fließt. Nach schamanischer Sicht zeigen Krisen oder Krankheiten eine Störung des Gleichgewichts zwischen Mensch und Kosmos. Über Zeremonien und Trance-Reisen werden auf feinstofflicher Ebene die Selbstheilungskräfte eines Hilfesuchenden katalysiert und Störungen mit dem Umfeld harmonisiert. Die Funktion eines Schamanen oder einer Schamanin ist im Verbund eines Volkes der UreinwohnerInnen, aber nicht auf Trance-Reisen beschränkt. SchamanInnen leiten Zeremonien, sie sind LehrerInnen, GeschichtenerzählerInnen, um die Tradition des Volkes zu bewahren. Wer in dieser Branche für den Stamm einen Dienst tut, ist geübt im Umgang mit Energien und ist ein Mittler zwischen den Welten. SchamanInnen durchlaufen hierfür oft eine jahrelange Ausbildung. In manchen Stammesgesellschaften werden sie über Älteste bestimmt oder sie reihen sich in eine lange Familientradition ein, die seit Generationen SchamanInnen hervorbrachte. Manche von ihnen überleben schwere Krankheiten und werden dadurch initiiert. Manche folgen einem inneren Ruf. Seit etwa den 1960er Jahren interessiert sich die westliche Kultur verstärkt für Schamanismus. Michael Harner, ein amerikanischer Kulturanthropologe, studierte jahrzehntelang weltweit schamanische Praktiken. Er schreibt in seinem Buch Der Weg des Schamanen, ich zitiere, Schamanen, die wir in unserer zivilisierten Welt Medizinmänner und Zauberer nennen, sind die Bewahrer einer beträchtlichen Sammlung früher Techniken, die sie anwenden, um Wohlbefinden und Gesundheit für sich selbst und die Gemeinschaften zu erreichen und zu bewahren. Diese schamanischen Methoden sind in der ganzen Welt überraschend ähnlich, auch bei den Völkern, deren Kulturen in anderer Hinsicht sehr unterschiedlich und seit Zehntausenden von Jahren durch Ozeane und Kontinente voneinander getrennt sind. Harner hat seine Forschungen Anfang der 1980er Jahre unter dem Namen Kore-Schamanismus zusammengefasst. Das Konzept dieses Kernschamanismus beschreibt die zentrale Technik schamanischen Arbeitens, die schamanische Bewusstseinsreise. Unabhängig von einem religiösen oder kulturellen Hintergrund ermöglicht der Kernschamanismus schamanische Bewusstseinsreisen von Menschen ohne schamanische Tradition anzuwenden. Wer also die schamanische Bewusstseinsreise kennenlernen möchte, sollte dies über den Besuch eines Seminars erlernen. Hier in diesem Podcast kann ich nicht näher darauf eingehen, die Thematik ist zu umfangreich. Dennoch ist sie weltweit in verschiedensten Kulturen ein zentrales schamanisches Instrument und deshalb eine Erwähnung wichtig. Vielleicht begebt ihr euch ja als Paar eines Tages auf diese spannende Entdeckungsreise und belegt Kurse, um die Methode des schamanischen Trance-Reisens zu erlernen. So könnt ihr euch auch als eine Art Coaching für neue Perspektiven, für eure Paarthemen und für die Paarbeziehung dienen. In dieser Podcast-Folge werde ich als schamanisch orientierte Methoden die Medizinwanderung und die Ritualarbeit vorstellen. Das Counsel, das man auch in diesen Bereich einordnen könnte, habe ich dir bereits in Podcast Folge 4 beschrieben. Alle Methoden basieren auf den Prinzipien des Animismus, der Annahme eines größeren Bewusstseins in allen Wesen, der zyklischen Sichtweise sowie der allgemeinen energetischen Verbundenheit. Durch die Weisheitsmethoden öffnen sich in fast magischer Weise Räume für persönliche Entwicklung. Sie dienen für neue Perspektiven und sie dienen als Katalysator, denn sie haben transformative Kraft. Die Medizinwanderung zum Beispiel wirkt über den Spiegel der Natur. Es scheint, als würden die Suchenden während des Settings an ein größeres Energiefeld andocken und neue Erkenntnisse durch die Botschaften der Natur erhalten. Das Council entfaltet seine Weisheit, sich von Herzen im Kreise mit anderen zuzuhören. Und die Kraft eines Rituals wirkt über eine klare Struktur und definierte Absicht. Diese Form gibt Schutz und Halt, um Neues zu erforschen. Die Wirkungen gehen über die intellektuelle Ebene weit hinaus. Besonders kraftvoll sind Rituale, die im natürlichen Raum in Anbindung an die Naturwesen durchgeführt werden. Die schamanisch orientierten Methoden werden oft in Bereichen der naturbasierten Ritualarbeit angewandt, zum Beispiel in Jugendwalkaways, in Jugendinitiationen oder im Rahmen des mehrtägigen Initiationsrituals einer Visionssuche. Rituale sind darüber hinaus für die Erforschung vieler Lebensthemen nützlich und daher auch im Kontext einer Paarbeziehung wertvoll einsetzbar. Die Merkmale der schamanisch orientierten Methoden würde ich mit kraftvoll, ganzheitlich und wirkmächtig beschreiben. Achte also bitte auch hier in der Umsetzung auf dich selbst. Wenn dir etwas zu viel wird, kannst du die Methode jederzeit beenden. Ich starte jetzt mit der Beschreibung der Methode der Medizinwanderung. Sie unterstützt dabei, zu einem Lebensthema heilsame und neue Perspektiven aus der Natur zu erhalten. Wie geht das? Dazu eine Vorüberlegung. Was motiviert Menschen, hinaus in die Natur zu gehen? In die Wälder, in die Berge, an die Seen und Flüsse? Ist es der Sport? Die erfrischende Wanderung hoch hinaus auf einen Gipfel mit Weitsicht? Oder die beruhigende Atmosphäre inmitten eines Buchenwaldes, welche Erholung vom stresserfüllten Alltag bietet? Doch Natur ist nicht nur eine Oase für Erholung und Freizeitaktivitäten. Sie ist letztlich die Lebensgrundlage des menschlichen Daseins. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Der Mensch ist nichts anderes als pure Natur. Du, ich sind Natur. Die Körper sind aus dieser Erde entstanden und die Materie kehrt auch dorthin wieder zurück. Wir sind verbunden, nicht getrennt von der natürlichen Umwelt. Die Medizinwanderung nutzt diese Verbundenheit von Mensch und natürlichem Umfeld, um gezielt neue Botschaften zu persönlichen Situationen oder Problemen, eine sogenannte heilsame Medizin, von da draußen zu erhalten. Diese Botschaften können neue Perspektiven, Aha-Erlebnisse und Denkanstöße liefern. Und nicht zufällig gingen alle großen spirituellen Führer hinaus in die Natur, für mehrere Tage, fastend, alleine. Moses, Buddha, Jesus. Sie kamen erleuchtet mit neuen weltbewegenden Erkenntnissen zurück. Die UreinwohnerInnen praktizieren derartige Methoden weltweit und seit Urzeiten. Sie verbringen eingebunden in einen rituellen Rahmen einige Zeit in der Wildnis, um neue Botschaften für den persönlichen Lebensweg oder ihre Gemeinschaft zu empfangen. Das mehrtägige Ereignis des Naturfastens zu einem wichtigen Lebensthema wird in westlichen Kreisen als Visionssuche bezeichnet. Visionssuchen werden inzwischen auch von professionellen Anbietern für westliche Menschen angeleitet. Ein kleineres Format als die Visionssuche bietet die Medizinwanderung. Sie kann unter Berücksichtigung einiger Sicherheits- und Vorgehensregeln auch selbst durchgeführt werden. Der oder die Medizinwandernde ist maximal einen Tag fastend, alleine, outdoor, mit einer wichtigen Lebensfrage im Gepäck, die über den Kontakt mit der Naturwelt erforscht werden soll. Der mögliche Gewinn für Medizinwandernde ist neben der Entdeckung neuer persönlicher Erkenntnisse eine spannende, bereichernde Zeit in der Natur. Es ist eine Methode, die erkenntnisreich in die innere und die äußere Wildnis führt. Hier zwei Beispiele, die zur Verdeutlichung beitragen, wie eine Medizinwanderung funktioniert. Beispiel 1. Eine junge Erwachsene steht vor einer beruflichen Entscheidung. Sie definiert die Frage vor der Wanderung, ob es mögliche Probleme gäbe, wenn sie einen neuen Job, den sie schon im Visier hat, annehmen sollte. Es ist Frühling, doch auf ihrem Weg durch den schattigen Wald liegt immer noch dick Eis und Schnee. Als sie entlang wandert, spürt sie die Unterschiede. Auf dem Eis gehen und neben dem Weg auf dem schneefreien, umgeknickten Gras gehen. Der direkte Bodenkontakt fehlt auf dem Eis. Sie denkt in diesem Moment, der neue Job ist sehr weit von meinen wirklichen beruflichen Idealen entfernt. Es ist so, als würde eine Schicht Eis zwischen dem Job und meinen Idealvorstellungen liegen. Ich wäre da sehr unzufrieden. Beispiel 2. Eine Frau hat einige gescheiterte Beziehungsanfänge hinter sich. Und irgendwie gelingt es nicht, dass sie mit einem Mann länger zusammenbleibt. Als sie auf ihre Medizinwanderung geht, mit der Absicht, was sie diesbezüglich verändern könnte, kommt sie nach einiger Zeit auf eine wunderschöne Waldlichtung. In der Mitte steht ein voll erblühter wilder Obstbaum. Als sie dort ankommt, taucht in ihr das Gefühl auf, hier genau richtig zu sein. Sie setzt sich unter den Baum und plötzlich spürt sie tiefe Traurigkeit. Es kommen Erinnerungen an ihre erste Liebe und Beziehung zu einem Mann auf. Er war ihr Traummann gewesen. Das lag schon sehr lange zurück und sie hatte oberflächlich nicht mehr daran gedacht. Dieser Platz fühlt sich so vertraut und heimisch an, wie sie sich damals in der Beziehung glücklich und wohl fühlte. Die Erfahrung, gekoppelt mit der Erinnerung, vermittelt ihr die Einsicht, dass sie an dem Mann von damals innerlich noch sehr stark hängt, festhängt. Er nimmt den Platz in ihrem Herzen ein und die Frau versteht, es ist an der Zeit, sich wirklich von ihm zu verabschieden und ihn loszulassen. Sie bleibt den ganzen Tag in der Lichtung. Dort gestaltet sie ein Trennungsritual, indem sie einen Stein als Symbol für die Beziehung nimmt, sich alles Positive der Beziehung in Erinnerung ruft, sich dafür bedankt, sich aber ebenso an die Trennungsgründe erinnert. Dann übergibt sie den Stein der Erde und vergräbt ihn mit der Absicht, alles, was ihr durch die alte Geschichte noch hinderlich für eine neue Beziehung ist, loszulassen. Danach kehrt sie mit ihrer neuen Erkenntnis von ihrer Wanderung zurück. Das Konzept einer Medizinwanderung betrachtet den Naturspiegel als Seelenspiegel. Es geht von folgender Annahme aus. Ab dem Moment eines bewusst gesetzten Ritualbeginns informieren alle Erlebnisse während der Wanderung zu der vorab geäußerten Absicht, ein bestimmtes persönliches Thema zu erforschen. Und dem wiederum liegt die schamanische Sichtweise zugrunde, dass alles mit allem verbunden ist. Sich in diesem Modus in der Natur zu bewegen, mit einer vorab klar formulierten Absicht, verbindet also die persönliche Frage mit der Geistigkeit des natürlichen Lebens. Die beseelte Natur mit ihren Wesen kann in Resonanz mit der persönlichen inneren Natur gehen. Die äußere Natur spiegelt mit ihrer Landschaft, den Tier- und Pflanzenerlebnissen, die Seelenlandschaft des oder der Medizinwandernden. Und die Erfahrung zeigt seit Jahrtausenden, dass sich unglaubliche Geschichten passend zum persönlichen Thema ereignen und neue thematische Perspektiven aufscheinen. Wer sich häufig mit der Methode der Medizinwanderung hinaus in die Natur begibt und bewusst die Wesen befragt, wird die Sprache da draußen und die angebotene Medizin immer besser verstehen und in das eigene Leben integrieren. Doch wie funktioniert nun die Methode im Einzelnen? Zur Vorbereitung sollte zuerst einmal eine weitere Person informiert werden, wo und wie lange man etwa unterwegs ist. Denn falls wirklich einmal eine Notsituation wie zum Beispiel Verirren im Wald auftreten würde, könnte diese Person kontaktiert werden und gegebenenfalls eine Rettung einleiten. Die Ausrüstung muss der Witterung und der Medizinwanderungsdauer angepasst sein. Idealerweise wird gefastet und nur Wasser getrunken. Und Medizinwanderungen können von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ebenso aber auch als kurze Einheit von beispielsweise einer Stunde unternommen werden. Die Dauer sollte schon vorab festgelegt werden als eigene strukturelle Sicherheitsschranke. Zur Vorbereitung gehören auch die Hard Facts, die Beachtung der Anforderungen des Wandergebietes, als auch die Ausrüstung. Je nach Wandergebiet sollten die Besonderheiten des Areals und der adäquate Umgang damit beachtet werden. Zum Beispiel gibt es giftige oder gefährliche Tiere, Giftpflanzen, gibt es im Gelände Schluchten, Felsabbrüche und so weiter. Hier kurz ein Vorschlag für eine Mittelgebirgswanderung, welche Ausrüstungsgegenstände mitgenommen werden sollten. Grundsätzlich gilt hierfür vorab den Wetterbericht zu checken und natürlich die Ausrüstung danach auszurichten. Mit dabei ist immer ein Tagesrucksack und gute Schuhe, am besten Wanderschuhe mit Profilsohle. Und immer mit dabei, wenn du länger unterwegs bist, ist warme Bekleidung, Wechselwäsche, Regenschutz wie Schirm oder Regenjacke und Hose, ein warmer Anorak je nach Witterung, Mütze, Handschuhe, Sonnenschutz wie Kappe, Creme, Brille unbedingt Trinkflasche mit ausreichend Wasser, ein Erste-Hilfe-Päckchen, eine Taschenlampe, eine Trillerpfeife für den Notfall, wenn es keinen Handyempfang geben sollte, Handy, Uhr, Traubenzucker, Geländekarte und gegebenenfalls Schreibsachen, wenn du gerne etwas aufschreiben möchtest. Das alles gehört zur Vorbereitung. Danach ist es noch vor Antritt der Medizinwanderung wichtig, sich die Absicht klar zu machen. Was willst du wirklich und ernsthaft von den Naturwesen da draußen bezüglich eines Lebensthemas wissen? Ohne formulierte Absicht werden sich auch keine spezifischen Antworten auftun. Durch deine Absicht wird die Energie zur Frage gebündelt und fokussiert. Sie strahlt hinaus in den Naturraum. Dann geht's los mit der Wanderung. Sie wird, wie schon erwähnt, ritualisiert durchgeführt. Es gibt einen definierten Beginn, den Hauptteil und ein Ende. Beginn und Ende werden jeweils durch eine Schwelle markiert. Das kann ein Stock am Boden sein, über den man steigt, oder auch die Haustüre, die beim Start der Wanderung geöffnet wird. Schwelle bedeutet, jetzt geht's los, heraus aus der Alltagswelt und hinein in die Welt der Naturwesen. Hiermit wird der rituelle Raum betreten. Die Absicht wird nochmals laut geäußert, vielleicht auch bewusst die Unterstützung aller Wesen oder Kräfte des Naturraumes eingeladen. Dann startet die Wanderung. Die Wanderform ist nicht mit einer Bergtour zu vergleichen. Es geht nicht darum, von A nach B zu kommen, sondern sich vielmehr intuitiv von Platz zu Platz treiben zu lassen. Auch abseits der Wege mag die Spur führen, der man folgt. Oft zieht irgendetwas die Aufmerksamkeit an, ein Baum vielleicht, eine Wurzel oder eine Blume. Es ist dann anzuraten, dem nachzugeben und diese Wesen zu kontaktieren, zu erforschen, mit allen Sinnen hinzufühlen, zu hören, zu sehen, zu riechen. Oder ein besonderer Platz im Wald ruft und lädt ein, zu pausieren. Manchmal gibt es überraschende Tier- und Pflanzenbegegnungen. Während der Zeit des Wanderns ist man für andere Menschen sozusagen unsichtbar. Man bewegt sich als Wesen unter den Naturwesen und geht in Kontakt mit allem, was anzieht, was lockt, was interessant erscheint. Erfahrungen können gemacht werden über alle Sinne, dem Hinhören, dem Hinschnuppern, Tasten oder Sehen. Alles, was sich jetzt ereignet, gehört zur Geschichte des Schwellenganges und zur Beantwortung der Lebensfrage. Bezeichnend ist auch, dass häufig eine Art Zeitlosigkeit fühlbar wird. Der oder die Wandernde befindet sich in einem besonderen Space. Beim Zurückkehren muss nicht die gleiche Schwelle genommen werden wie zu Beginn der Medizinwanderung. Wichtig ist jedoch, bewusst wieder eine Schwelle als Ende der Wanderung zu markieren, zu übertreten, den Naturraum dankend zu verlassen und in den Alltagsbezug zurückzukehren. Während der Wanderung sind drei Tabus hilfreich: Alleinsein, Fasten und kein Dach über dem Kopf. Sie sind eine Unterstützung, den Ablenkungen des Alltags zu entkommen und ganz in die Natur und die persönliche Absicht einzutauchen. Sinnvoll ist es, vor dem Losgehen die Absicht zwar zu formulieren, diese dann aber während des Wanderns ohne weitere Fixierung darauf sein zu lassen, damit der Verstand so wenig wie möglich während des Gehens gleich alles Erlebte bewertet. Präsent und wach die Umgebung zu erkunden und der intuitiven Stimme als persönlichem GPS-Gerät zu folgen, lautet die Fortbewegungsdevise. Neben der Sicherheitsausrüstung sollte man allerdings die Uhrzeit und die grobe Orientierung nicht ganz außer Acht lassen, damit aus der Medizinwanderung kein Survival-Abenteuer mit anschließender Rettungsaktion wird. Die Erfahrungen während einer Medizinwanderung können breit gefächert sein. Nicht immer findet eine Medizinwanderung in freudiger Atmosphäre statt. Unterschiedlichste Stimmungen und Gefühle können auftreten, die im Alltagsleben verborgen bleiben oder sich durch den bewussten thematischen Fokus verstärken. Die Naturspiegelung bringt ans Licht, was unter der Oberfläche ist. Die Erfahrungen aus den Wanderungen sind dabei so verschieden wie die Fragestellungen der Menschen selbst. Zu Hause angekommen ist zu empfehlen, die Erfahrungen aus der Schwellenzeit gleich aufzuschreiben und hineinzuspüren, welche Momente der Wanderung besonders berührend, bedeutungsvoll, aufregend oder anstrengend waren. Gibt es neue Perspektiven? Wenn möglich, sollte die Medizinwanderung im Anschluss einer vertrauten Person erzählt werden. Auch hier ist anzuraten, das Erzählen in ein Ritual einzubetten und zum Beispiel den Beginn mit dem Entzünden einer Kerze zu markieren und diese am Ende auszupusten. Damit wird ein besonderer Erzählraum definiert. Dann wird das Erlebte erzählt. Sinnvollerweise verrät der oder die Medizinwandernde die Absicht zur Wanderung zu Beginn des Erzählens. Die Wiedergabe der Geschichte muss dann nicht chronologisch sein. Eher gilt das Motto: Ich erzähle, was mich vom Herzen her berührt hat und mir noch als bewegend und wichtig in Erinnerung ist. Die Anweisung lautet auch: Bleib beim Wesentlichen und es darf auch spontan aus der Tiefe Unzusammenhängendes berichtet werden. Die zuhörende Person ist aufgerufen, ohne Unterbrechung und von Herzen zuzuhören. Danach spiegelt die zuhörende Person jene Teile der Geschichte, die sie selbst sehr berührten. Das kann auch eine erlebte Körperreaktion sein, wie Gänsehaut oder Hitzewallungen, die sich während des Erzählens bei der oder dem Zuhörenden offenbarte. Oder eine tiefe Emotion wie Freude, Traurigkeit, Wut. Oder eine Rückmeldung zum Erzählstil. Schnell, hektisch, entspannt. Wichtig ist, das Gehörte nicht zu bewerten, sondern mit Respekt das, was den Zuhörenden, die Zuhörende innerlich bewegt hat, mit eigenen Worten nochmals wiederzugeben und zu spiegeln. Es ist keine Analyse oder Interpretation der Geschichte. Vielmehr kann sich durch die Art des Erzählens und des Spiegelns die Medizin der Geschichte entfalten. Und nicht nur der Erzählende oder die Erzählende wird beschenkt. Oft ist auch eine Erkenntnisperle für den oder die Spiegelnde dabei. Durch die ganzheitliche Erfahrung, die Rückmeldung aus der spirituellen Naturwelt während der Wanderung und durch das anschließende Erzählen und Spiegeln kann sich die transformierende Botschaft der Medizinwanderung nachhaltig im Leben auswirken. Und manche Erlebnisse der Wanderung und deren Informationsgehalt zeigen erst viel später ihre tiefgründige Bedeutung. So viel zur Medizinwanderung. Als nächstes werde ich euch ein weiteres kraftvolles Tool vorstellen, die Ritualarbeit. Damit sich die Wirkung der schamanisch orientierten Methodik voll entfalten kann, wird sie meist in der Form eines Rituals durchgeführt. Auch die Medizinwanderung hat diesen ritualisierten Ablauf. Rituale binden persönliche, gesellschaftliche oder auch religiöse Handlungen in vorgegebene Abläufe und Regeln ein. Oft sind sie von ausdrucksstarker symbolischer Aussagekraft, wie zum Beispiel eine kirchliche Trauung. Schamanische Rituale haben dabei eine Besonderheit. Sie schaffen durch die Art und Weise neue Erfahrungsmöglichkeiten. Die Gestaltung des Rituals unterliegt einer klaren Ablaufstruktur, die Halt gibt, und zusätzlich stellt sie einen Aktionsteil zur Verfügung, welcher Experimentier- und Entwicklungsräume für neue Erfahrungen öffnet. Wer sich in ein schamanisches Ritual begibt, betritt daher einen magischen Raum, der neue Dimensionen eröffnet. Da tauchen manchmal während des Aktionsraumes alte Erinnerungen auf. Ungeahnte Qualitäten kündigen sich an. Kreative Lösungen außerhalb der Ratio drängen an die Oberfläche. Neues Handeln wird ermutigt. Überschüssiges und Überflüssiges wird abgelegt. Ressourcen werden bekräftigt. Über die intellektuelle Ebene hinaus kann Überraschendes und Katalysierendes auf der Erkenntnis-, Gefühls- und Handlungsebene erlebt werden. Wie schon bei der Medizinwanderung beschrieben, lenkt die Absicht, die Aufmerksamkeit während des gesamten Ritualprozesses auf das vorab festgelegte Thema. Nach schamanischer Sicht, der energetischen Verbundenheit von allem, werden durch den Prozess neue Energieinformationen in das Feld eingebracht. Der neue energetische Abdruck bleibt und beeinflusst das Energiefeld und damit letztlich auch die Einstellung, das Handeln und die Ausstrahlung auf andere Menschen und die Welt. Was sind nun die besonderen Rahmenbedingungen einer ritualisierten Struktur? Es sind konkret 4 wichtige Aspekte. Aspekt 1 ist die klar definierte Absicht, warum das Ritual durchgeführt wird. Aspekt 2 ist es, einen besonderen Rahmen außerhalb des Alltäglichen zu schaffen. Das umfasst mehrere Punkte. Es ist die Raumgestaltung, zum Beispiel im Kreis zu sitzen, die Mitte mit Blumen oder Medizinratsteinen zu schmücken, ein Areal draußen für das Ritual zu benennen und festzulegen und so weiter. Außerdem gehört zum besonderen Rahmen eine klar definierte Ritualstruktur mit Beginn zum Ankommen in der Ritualzeit, zum Beispiel Kerze entzünden als Auftakt, Hereinrufen von Kräften, Naturkräfte, eigene Kräfte, universelle Kräfte, spirituelle Kräfte und so weiter. Oder Lieder singen, räuchern, rasseln oder Atemübungen zur Zentrierung durchzuführen oder sich im Kreis an den Händen zu fassen und die Gemeinschaft zu spüren. Also es geht darum, wirklich den Beginn zu definieren. Danach kommt die Aktionszeit. Der Ritualprozess darf sich entlang der zu Beginn geäußerten Absicht entwickeln. Es gibt keine starren Vorgaben, sondern Raum zum Erforschen der Absicht und für neue Erkenntnisse, Handlungen und Gefühle diesbezüglich. Neben der klaren Absicht und einem besonderen Rahmen ist ein weiterer Aspekt maßgebend. Aspekt 3, der Einbezug des Umfeldes, gegebenenfalls auch des natürlichen Umfeldes, wenn er draußen ein Ritual durchführt. Zum Beispiel während eines Rituals in der Natur auf die Reaktionen zu achten, wie Vogelschrei, vorbeipilgernde Menschen und ihre Aussagen. Oder wahrzunehmen, indoor, wenn zum Beispiel der Blick auf einen Buchtitel im Buchregal fällt. Und Aspekt 4 ist, auch Zeugen gegebenenfalls einzubeziehen zur Bekräftigung des Ritualzieles. Und ähnlich der Funktion von Trauzeugen können andere Personen dem Ritual aus ZeugInnen beiwohnen und durch ihre Präsenz das Ereignis bestärken. Die Einsatzmöglichkeiten von Ritualen sind vielseitig. Rituale können zu verschiedensten Lebensthemen durchgeführt werden. Zum Erneuern und Bekräftigen von Paarbeziehungen oder Beziehungen und Verbindungen. Abschließen und Ablösen von vergangenen Beziehungen. Zum Loslassen von eigenen schweren Themen. Zum Feiern von Festen, Geburtstagen, Jubiläen, Jahrestagen. Zum Kraftaktivieren in schwierigen Lebens- oder Paarphasen. Um Paarziele zu erforschen und zu bestärken. Um der Trauer Raum zu geben und so weiter. Die Möglichkeiten einer Ritualgestaltung sind grenzenlos. In schamanischen Ritualen werden die Handlungen oft mit Unterstützung der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zelebriert. Schweres wird zum Beispiel durch einen mit der schweren Qualität betitelten Stein in das Wasser geworfen. Blumen für besondere Wünsche einem Fluss übergeben. Transformationsthemen können über Naturgegenstände symbolisiert in der Erde vergraben werden oder auf Papier geschrieben in das Feuer geworfen werden. und so weiter. Das Ritual-Setting kann, je nach Thema, alleine, zu zweit oder auch in einer Gruppe mit oder ohne Zeugen stattfinden. Rituale von Einzelpersonen, die in der Natur alleine durchgeführt werden und gegebenenfalls für einen längeren Zeitraum angesetzt sind, sollten einer Vertrauensperson mitgeteilt werden. Damit du dir unter den eben theoretisch dargestellten Aspekten konkret etwas vorstellen kannst, wie Ritualarbeit aussehen könnte, möchte ich dir mal zwei Beispiele als Inspiration geben. Grundsätzlich ist es natürlich der eigenen Kreativität, Intuition und Selbstverantwortung überlassen, ein themenspezifisches Ritual nach der oben dargestellten Struktur auszugestalten. Das folgende Ritual, das ich jetzt beschreibe, dient dazu, eine bestehende Paarbeziehung in ihrer Tiefe und Bedeutung hervorzuheben und zu würdigen und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Ihr könnt das Ritual als Setting mit einer Gruppe von ZeugInnen durchführen. Die Kurzbeschreibung wäre: Das Paar erzählt und erinnert zuerst den Beginn ihrer gemeinsamen Beziehung, schlendert dann mit viel Zeit durch ein Rosenspalier, das die ZeugInnen bilden. Die beiden erinnern während ihres Rosenspaziergangs die schönen und bedeutungsvollen Momente der Beziehung. Am Ende des Rosenspaliers werden mit Blick in die Zukunft Pläne geschmiedet und es wird der erste gemeinsame Schritt dorthin symbolisch getan. Jetzt zur konkreten Durchführung. Als Vorbereitung bildet die Gruppe der ZeugInnen eben ein Spalier. Jede Person hat dabei eine Rose in der Hand. Und das Paar sitzt am Beginn des Rosenspaliers auf zwei Stühlen. Als Ritualbeginn kann ein Lieblingslied des Paares gesungen oder gespielt werden und dann können reihum Kräfte für das Paar hereingerufen werden. Jeder kann Kräfte benennen. Als Aktionsteil erzählt sich das Paar sitzend zu Beginn gegenseitig die Anfänge ihrer Beziehung. Danach wandern sie gemütlich durch das Rosenspalier und erinnern die wichtigsten und schönsten, bedeutsamsten Stationen in ihrem Beziehungsleben. Am Ende des Spaliers angelangt, blicken sie hinaus in den leeren Raum und bleiben eine Weile hier stehen. Sie imaginieren, was sie noch gerne alles gemeinsam die nächsten Jahre erleben möchten. Sie benennen das konkret. Und dann schreiten sie gemeinsam hinaus in Richtung Zukunftsziele und benennen das erste Projekt und dabei auch nochmal die erste konkrete Handlung diesbezüglich. Die ZeugInnen beklatschen den Schritt und wünschen ihnen alles Gute. Als Ritualabschluss könnten die ZeugInnen gratulieren, die Rosen an das Paar überreichen und anschließend wird mit einem Glas Sekt auf die Beziehungsbestärkung angestoßen. Das nächste Ritual, das ich beschreibe, dient der positiven Ausrichtung einer Paarbeziehung. Es geht darum, Ziele zu benennen und durch ein Feuerritual zu transformieren. Hier die Kurzbeschreibung. Die neuen Ziele für eine Beziehung werden auf einem Papier konkret aufgeschrieben. Die Absicht, das Neue zu rufen, ist dabei entscheidend. Mit dieser Absicht wird das Papier zur Transformation in das Feuer gegeben. Nun zur konkreten Durchführung. Als Vorbereitung ist es wichtig, eine Möglichkeit für ein Feuer zu schaffen. Vielleicht für ein Feuer draußen in einer Feuerschale. Wenn das nicht umsetzbar ist, könnte auch ein Papier in einer Schale indoor entzündet und verbrannt werden. Dann definiert als Paar eine klare Intention, welches Ziel oder welche Ziele anvisiert werden sollen und schreibt es konkret auf ein Blatt Papier. Dann beginnt das Ritual. Entzündet das Feuer und verbindet euch innerlich mit dem Feuer und mit eurem Ziel. Dann schreitet ihr weiter in den Aktionsraum. Nehmt das Papier und pustet zur Verstärkung der Ziele nochmals die Intentionen in das Papier hinein. Im Andenschamanismus wird die Intention mit dem eigenen Atem einem Gegenstand eingehaucht, als energetische Verbindung und Übertragung der Intention zwischen Person und Symbol. Überlegt euch, was euch womöglich auch abhält, das Ziel zu erreichen, und pustet in einem weiteren Schritt alle Hindernisse ebenso in das Papier. Dann übergebt das Papier dem Feuer, verbrennt es in der Schale und vertraut dem Transformationsprozess dadurch etwas Größerem an. Beobachtet den Verbrennungsprozess. Wie fühlt es sich an? Was geht in euch vor währenddessen? Ritualabschluss wäre, in der Energie des Betrachtens zu verweilen, bis der Feuerprozess ausgeklungen ist, um euch dann miteinander darüber auszutauschen. Eine Feuerzeremonie kann vielfältigst eingesetzt werden, um Themen loszulassen, hereinzurufen, um Veränderungen anzustoßen und so weiter. Das waren zwei Ritualbeispiele. Und auch wenn es auf den ersten Blick sehr banal klingt, probiert es aus. Gestaltet kreativ Rituale selbst. Begebt euch, die Ritualstruktur beachtend, in diesen wertvollen Kraftraum. Welche Themen warten da in euch, um durch einen neuen Energieimpuls eine andere Richtung zu erhalten? Schaut euch Problemzonen mittels eines Rituals an und schaut, welche Antworten da kommen. Lasst euch überraschen. Stärkt eure Verbindung als Paar durch Ritualarbeit. Oder löst euch von alten, hindernden Themen, welche das individuelle Leben oder die Paarbeziehung noch beeinträchtigen könnten. Die Liste der Ritualanwendungen ist endlos. Ermutigt euch gegenseitig, dieses machtvolle Instrument zu nutzen. Rituale wirken auf Körper, Geist und Emotionen. Sie erzeugen neue energetische Abdrücke. Sie könnten als Game Changer zu verschiedensten Lebensthemen unterstützend wirksam werden. Es kann tief wirken und dich und euch und die Thematik in Bewegung bringen und etwas verändern. In meinem Buch sind weitere Beispiele aufgeführt, wie Ritualarbeit eingesetzt werden könnte. Ich hoffe, ich konnte dich und euch ermutigen, schamanisch orientierte Methoden selbst auszuprobieren und immer wieder einmal für die Entwicklung eurer Liebesbeziehung einzusetzen. Nun bin ich am Ende der Podcast-Reihe Paarbeziehung meistern mit System angelangt. In der Essenz für dich und euch noch einmal die Wiederholung dieses beziehungspflegenden Ansatzes. Liebe ist natürlich nicht dauerhaft erzwingbar. Es gibt keine Garantie und Sicherheit für ihren Fortbestand. Aber über diesen Ansatz könnt ihr Rahmenbedingungen schaffen, um sie lebendig zu halten. Mit diesem System kann es gelingen, eine glückbringende Paarbeziehung in hoher Qualität bestmöglich zu meistern. Drei Fundamente sind die Grundlage. Erstens, das Bewusstsein auf die Qualität der Paarbeziehung zu achten. Und wie kann das funktionieren? Zweitens, durch Grundlagenwissen über die Faktoren, die zu einer glücklichen Paarbeziehung beitragen. Und drittens, indem du über Praxiswissen mit methodischem Know-how verfügst. Für eure gemeinsame Paarbeziehungsreise habe ich 6 Reiseprophylaxen benannt, die euch auf dem Weg zu einer dauerhaften, glücklichen Paarbeziehung konstruktiv begleiten könnten. Wie bereits eben gerade beschrieben, ist es eine grundlegende Voraussetzung, dieses Qualitätsbewusstsein zu haben. Es ist der Hauptantrieb, sich bewusst, kontinuierlich für die Paarbeziehung zu engagieren. Zweitens wäre es empfehlenswert, vor allem zu Beginn einer neuen Beziehung, das individuelle Optimalbeziehungskonzept zu kennen, mit klaren Vorstellungen über deine Beziehungsvorstellungen, über deine Bedürfnisse, deine Grenzen und auch Kompromisszonen. Die dritte Reiseprophylaxe empfiehlt, über die Entwicklungsphasen einer Paarbeziehung mit ihren Herausforderungen, ihren Chancen und Wachstumsaufgaben Bescheid zu wissen, um sie aktiv für die Entwicklung der Liebesbeziehung zu nutzen und nicht ahnungslos von den natürlichen Veränderungen überrascht und womöglich frustriert zu werden. Die vierte Reiseprophylaxe ist der kommunikative Handwerkskoffer mit Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien, die nach Bedarf eingesetzt werden könnten. Eine fünfte Prophylaxe für eine gelingende Paarbeziehung ist es, die fünf Paarebenen im Fokus zu behalten, sowie über Wissen zu verfügen, welche Problemzonen sich jeweils entwickeln und welche möglichen Lösungsansätze hilfreich sein könnten. Es handelt sich um die Paarebenen Sex und Intimität, emotionale und interaktionale Verbundenheit, Lebensorganisation, Beziehungssinn und Zukunftsorientierung sowie Vergangenheitsorientierung mit dem Fokus, alte Beziehungswunden zu heilen. Und sechstens, neben diesen klassischen Inputs und Ansätzen, welche ich in den Podcast-Folgen 1 bis 7 dargestellt habe, hilft als Reiseprophylaxe 6 eine ungewöhnliche, effektive, tiefgreifende und ganzheitlich ansetzende Methodik, basierend auf dem systemischen, tantrischen und schamanischen Ansatz. Noch mehr Infos über essentielles Paarbeziehungswissen und außergewöhnliche systemische, tantrische und schamanische Tools mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Beziehungschecklisten und themenspezifischen Einsatzmöglichkeiten der Methoden findest du in meinem Buch. Ich wünsche dir und euch von Herzen eine wunderschöne und glückliche Paarbeziehungsreise.